Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Lady, zusammen mit Lara und mit mir. Hallo Lara.
Hallo.
Ich habe eben ein bisschen gelacht, weil dadurch, dass ich ja gewohnt bin, wöchentlich immer Hot Pink anzukündigen, ist das schon so mein Standardspruch. Ich sage quasi jedes Mal Hot Pink, auch wenn es eigentlich was anderes ist, in dem Fall ja bei Lady.
Aber da ist das ja noch einige andere Podcasts neben Hot Pink und.
Oder? Ja, aber Hot Pink kommt jede Woche. Deswegen bin ich ich gewöhnt quasi. Also das sage ich am meisten. Deswegen ist das so im Gehirn irgendwie festgefahren. Okay. Ja, wir haben heute unsere große Spezialfolge. Denn bei uns im Podcast-Netzwerk dbp.dw, die besten Podcasts der Welt, ist April der große Themenmonat. Und der Themenmonat oder das Thema für diesen Themenmonat ist Zeitreise. Und als wir das gewählt haben, war ich ehrlich gesagt sehr begeistert, weil tatsächlich dieser Trope Zeitreise mein allerliebster Lieblingstrope ist, wenn es um Sci-Fi geht. Also ich liebe einfach Zeitreisegeschichten in allen Varianten und das passt auch irgendwie immer so ein bisschen wo rein. Aber da fing dann auch gleich das Problem an mit By Lady, weil ich kenne nur eine Jane Austen Zeitreise-Story und das ist Lost in Austen. Und darüber haben wir schon gesprochen. Das war eine Serie, die hätte hier perfekt reingepasst in dieses Thema, aber wie gesagt, das hatten wir ja schon erledigt.
Schon vor einiger Zeit, ja.
Ja, also wir packen die Folge mit in die Shownotes, die könnt ihr euch gerne anhören. Die ist auf jeden Fall wert, nochmal gehört zu werden. Und auch die Serie ist es wert, sich anzuschauen. Die war sehr, sehr unterhaltsam. Die kam 2008 raus mit Jemima
Rooper.
Genau. Und na klar, also Hugh Bonneville war natürlich auch wieder dabei. Der ist ja überall dabei, habe ich das Gefühl. Und in Deutschland hieß sie, wenn Jane Austen wüsste. Wo ich so, okay, gut. Naja, aber auf jeden Fall war sie sehr unterhaltsam. Ja, und dann standen wir da und haben uns dann wieder mal Gedanken gemacht, Mensch, wie können wir denn dieses Thema vielleicht am besten umsetzen? Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, es ist Fanfiction, aber im Grunde ist es Fanfiction. Selbst publizierte Fortsetzungen von Austen oder so Self-Insert-Geschichten, weißt du, wo dann eine aus der heutigen Zeit irgendwie zurückreist in die Austen-Zeit oder andersrum. Das gibt's ja auch tatsächlich in mehreren Varianten, aber das war uns dann doch ein bisschen zu, ich will nicht sagen, niveaulos, aber das hat nicht so gepasst. Und dann haben wir halt gedacht, okay, was können wir machen? Und dann haben wir so ein bisschen Brainstorming gemacht und uns so ein paar Sachen überlegt. Und am Ende sind wir dann da gelandet, dass wir gesagt haben, Mensch, also irgendwie heißt es doch immer, jede Frau möchte Mr. Darcy. Oder irgendwie, jede möchte Mr. Knightley. Oder irgendwie, keine Ahnung, Mr. Bingley, oh mein Herz, wenn es heute noch so Männer gäbe. So dieses, oh, ja. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, weißt du was? Eigentlich müsste man das mal doch vielleicht ein bisschen näher abklopfen und müsste sich einfach mal darüber unterhalten, wie wäre es denn, wenn jetzt ein Mr. Darcy, ein Mr. Knightley, ein Mr. Bingley, ein Colonel Brandon oder wie auch immer in unsere heutige Zeit reisen würden, also quasi so eine imaginäre Zeitreise veranstalten, wären sie dann, wenn wir das mit heutigen Augen sehen, immer noch so die idealen Männer, um sie zu heiraten? Und da hast du dann gleich angeschlossen, ja Mensch, und während ich nur an die Männer gedacht habe und gesagt habe, Mensch, gucken wir uns doch mal einfach die verschiedenen Männer in Jane Austen Werken an, hast du gesagt, ja, und vielleicht auch die Paare. Also, weil ja da auch eine bestimmte Dynamik entsprechend herrscht. Und dann haben wir gesagt, okay, weißt du was, wir führen quasi ein Kaffeegespräch, also ein Kaffeekränzchengespräch, ohne uns jetzt wirklich nochmal tief in alles eingelesen zu haben. Wir haben ja doch ein bestimmtes Grundwissen schon da und unterhalten uns einfach mal darüber.
Genau, das ist kurzum das, was ihr euch heute hier erwartet in diesem Podcast.
Also ein loses Gespräch wirklich, wo wir so ein bisschen auch hin und her springen vielleicht. Wobei, ich muss dazu noch sagen, dass, also jetzt mal Hand aufs Herz, ich glaube, diese Folge ist insofern ja hinfällig eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind. Weil ich meine, die Antwort ist doch klar, nein, oder? Will ich
Spoiler!
Ja, aber
Spoiler!
Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ja, ich meine, in der Theorie ist doch so ein dark, handsome and grumpy Mr. Darcy. Geil. Aber wenn ich den in der Praxis hier hätte, dann würde ich die Krise kriegen. Also ich, weißt du, das geht gar nicht. Und auch mit den ganzen, auch mit den ganzen, ja, Dingen, die sich natürlich auch für die Frau getan hat. Also wir dürfen nicht vergessen, das war zu einer Zeit, wo die Frauen im Grunde gar keine Selbstständigkeit hatten, die waren abhängig vom Mann. Es war eine komplett andere Gesellschaft. In Osten geht es ja auch immer darum, die Frauen suchen ja eine Sicherheit in der Ehe. Dass sie jetzt eine Ehe schließen, weil sie sich verlieben, das ist ja die große Ausnahme. Das ist ja zum Beispiel in Pride and Prejudice auch so. Ich denke, damit können wir vielleicht mal anfangen, weil das ja so das Prominenteste ist, wenn alle mal sagen, ja. Austin, Mr. Darcy und so. Wenn man sich jetzt Pride and Prejudice mal anschaut, da ist es ja wirklich so, dass Elizabeth eine Ausnahme ist und dass sie sagt, ja, also Geld ist mir eigentlich egal, ich möchte aus Liebe heiraten. Und wir ja aber auch, da haben wir auch schon drüber gesprochen in einer anderen Folge, wo wir so ein bisschen auch uns über die Pärchen unterhalten haben, dass uns da aber natürlich gerade in Pride and Prejudice werden uns ja verschiedene Beispiele sozusagen vorgelebt. Wir haben eben Elizabeth, die sagt, ich setze absolut alles auf die Liebe und mir ist Geld, Sicherheit, das ist mir alles egal, dann bleibe ich lieber eine alte Jungfer, so. Und dann haben wir aber zum Beispiel Charlotte, die das genaue Gegenteil ist, die nämlich sagt, mir ist es absolut wichtig, die Sicherheit zu haben, dass meine Familie sich nicht um mich kümmern muss, dass ich abgesichert bin, dass ich ein Auskommen habe, ein Haus über dem Kopf und so weiter. Und dann mache ich quasi das Beste aus der Situation, auch wenn ich meinen Partner nicht liebe. Weil da ist ja gar keine Liebe. Das ist ja wirklich nur eine Absicherung. Und dann gibt es so, dann haben wir Lydia, die zum Beispiel zwar auch auf die Liebe setzt, aber der quasi alles egal ist. Also die will eigentlich nur sich die Rosinen rauspicken, aber quasi gar keine Ehe führen. Beziehungsweise, der ist es halt egal, die ist noch zu jung und zu dumm, sag ich mal. Also uns werden so verschiedene Schicksale vorgelebt. Naja, und Darcy ist halt natürlich, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich so an Darcy denke...
Ist ein bisschen eine Red Flag, ehrlich
ja,
gesagt.
Ja, schon, ja. Und, aber ich meine, für damalige Verhältnisse natürlich nicht.
Ja, also ich habe gestern darüber nachgedacht, dass Darcy mich ja ein bisschen an Mr. Grey erinnert, ne? An 50 Shades of Grey, minus 6, ja.
Okay. Elaboriere bitte.
jetzt will ich in Teufels Küche. Jetzt muss ich mich enthalten können.
Naja, also wir können uns ja vielleicht auf Dark, Handsome und Grumpy einigen. Ich glaube, das ist so. Aber weißt du was? Ich meine, das hast du ja in ganz, ganz vielen Büchern, Filmen, Adaptionen. Und ich meine, jetzt war Jane Austen nicht die erste, die einen Dark, Handsome und Grumpy Helden hatte. Aber dadurch also, ist
gab es danach Trope, auch noch.
Ja, aber dieses Trope ist dadurch, glaube ich, auch so populär geworden. Also das war ja dann... Also,
das ist immer noch populär, wollten, ja, das ist das
natürlich, Wahnsinnige. Das meine ich ja, aber das geht, glaube ich, bei vielen Sachen, die es heute gibt, so zurück eben auf einen Mr. Darcy oder auf einen Mr. Rochester, auch in Jane Eyre oder so von Charlotte Bronte. Also das sind ja so diese Typen und irgendwie so. Und da muss ja was dran sein, dass die Leute da immer noch so, das so als Ideal halt einfach irgendwie darstellen. In jeder zweiten Rom-Com hast du genau so einen Typen. Ich meine, da steckt auch das Trope drinne von Feind zu Lover, ja, also vom Enemy zu Lover hast du dieses, ich weiß nicht. Ja, aber ja, also für dich ist das ja eine Red Flag. Inwiefern?
Also nein, vielleicht ist Mr. Grey ein bisschen zu übertrieben, aber er ist nicht so besitzergreifend wie Mr. Grey. Aber dieses dark, handsome und rich, so, ne. Das ist ja schon so ein bisschen die Allüren, die damit kommen. Ich finde halt, wenn ich jetzt Mr. Darcy auf Tinder kennengelernt hätte und ich würde also einen Typen kennengelernt, der um einiges mehr Geld als ich hat, okay.
Ihr werdet das wissen, aber Tinder ist eine Dating-App. Nur am Rande.
Ja, genau. Also, auf irgendeiner Dating-App kennenlernen würde. Es ist halt, er verdient mehr als ich, okay. Er ist eher schweigsam und es hat nicht so viel, er ist mit seiner Zuneigung eher sparsam und mir sie zeigt eher sparsam, okay, das ist, Aber wenn er dann noch arrogant gegenüber meiner Familie wäre, oder bei mir ist jetzt Familie ein schlechtes Beispiel, aber bei meinen Freunden, da wäre bei mir aber Schicht im Schacht.
Naja, aber das ist ja bei Lizzie auch. Also das ist ja genau das Problem, durch das sie sich dann durcharbeiten.
Yeah,
wo sich dann eben herausstellt, er sagt ja auch, es war eben ein Fehler, er war zu stolz und arrogant, aber er hat quasi das und das tut ihm leid. Und sie hat aber auch zu schnell geurteilt. Also das ist ja genau das, Stolz eben und Vorurteil.
Ja, absolut. Also ich meine, dass sie sich dann irgendwann mal zusammenraffen und zusammenfinden, ist ja klar, so ist ja die Geschichte entstanden. Aber wenn ich jetzt nur den Typus so Mensch nehme, wie er am Anfang ist, wie er sich auch präsentiert, quasi bis zu diesem ersten Heiratsantrag, so jemanden würde ich sehr schnell quasi, das wäre mir einfach too much. Also das wäre, also ich das wäre, das wär, hätte ich disrespektieren. Ich frage mich, weil er halt dann halt. Ja, weil er halt auf der anderen Seite halt dann auch nicht sehr liebevoll ist und dann er sagt so, ja, gut, deine Familie und deine Freunde und das ist alles so, du hängst ja mit echt schlechter Gesellschaft ab, oder, beziehungsweise er sagt es ja anders, er sagt ja, deine Gesellschaft färbt schlecht auf mich ab. Also da würde ich sagen, hallo, geht's noch? Auf welchem hohen Ross bist du denn?
Ja, aber das ist ja eben, dass wir heutzutage eben komplett anderes, nein, nicht anderes, aber doch ein anders gelagertes Wertesystem haben. Heute sind uns ganz andere Dinge
Aber
wichtig. Damals ging es echt um Absicherung und das hatte Vorrang vor allem, auch eben vor Unhöflichkeit und oder Liebe. Ja, wichtig war,
ja,
du
aber es
hast
ist
eben ein Haus über dem Kopf und ein Einkommen, mit dem du quasi arbeiten kannst. Also da Gefühle waren halt eben nur zweitrangig.
Ja, aber das, ich kann mir das heutzutage immer noch vorstellen, dass es solche Leute gibt. Also
Du,
er ist ja
hallo,
letztendlich, er ist
Trophy
letztendlich.
Wife, klassische Trophy Wife. Darcy ist der perfekte Kandidat für genau solche, so diese hochrangigen Manager, Politiker oder irgendwie so,
Er
die
ist
halt
einfach ein Snob,
irgendwie.
ja.
Ja, total. Was natürlich auch damit zusammenhängt, vielleicht gar nicht mal so Snob, aber es hängt auch damit zusammen, dass der eben reich ist. Und
Ja.
ich habe übrigens hier eine ganz, ganz tolle Aufstellung, können wir gleich nochmal auseinandernehmen, wie viel wer in welchen Werken, also die Hauptcharaktere, verdient hat und was das heute wäre. Aber erzähl nochmal kurz, ich habe dich unterbrochen, was du sagen wolltest.
Ja, also für mich, also ich denke, Darcy wird es immer noch geben. Ich kann mir auch eine Lissy im heutigen Zeitalter vorstellen, also eine Frau, die sagt so von wegen, ich würde mich niemals setteln für gewisse Sachen, für Reichtum, für ein Kind zu kriegen oder sonst was. Ich will für das, was ich wirklich als wahre Liebe empfinde oder für gar nichts heiraten. Also die kann ich mir gut vorstellen. Eigentlich kann ich mir, wenn ich mir so überlege, die Geschichte so an sich auch, weißt du, natürlich jetzt mit modernen Elementen vorstellen. Aber wie gesagt, wenn ich, Lara, jetzt persönlich Darcy auf einer Dating-App kennengelernt hätte, so wie ihn Lisi damals in der Geschichte kennengelernt hat, mit halt seinem Snobismus, mit seinem, ich bin sehr unterkühlt und eigentlich erstmal mag ich dich gar nicht und so, dann komme ich plötzlich an und mache die große, ich würde sagen, hallo, nein, danke.
Bei
Was ist
manchen weckt
los
das
mit
vielleicht
dir?
aber auch Jagdinstinkt, also so dieses Abweisende, so nach dem Motto, jetzt erst recht, keiner weist mich ab oder so, man weiß es ja nicht. Also das gibt
Ja.
es ja auch so, diese umgekehrte Psychologie. Aber
Ja, gut. Ja,
ja.
gut, aber er respektiert es ja. Also im Gegensatz zu Mr. Collins respektiert er, dass sie ja die Entscheidung von Lizzie zu sagen, nein, ich möchte dich nicht. Er geht dir nicht hinterher. Also es ist, aber auch das gäbe es heutzutage doch. Also tatsächlich finde ich das ist eigentlich ein Pärchen, wo ich so sagen würde, ja, wird es funktionieren auf längere Frist? Es ist halt schwierig zu sagen, weil Lissy ist ja halt dadurch, dass sie halt vor über 200 Jahren gelebt hat, die Figur, ist sie ja nicht sehr unselbstständig. Ich weiß nicht, ob eine Frau, eine Durchschnittsfrau, die sagt, ich habe eine Karriere, ich möchte eigenständig Geld verdienen, ob die beiden funktionieren würden. Ich weiß nicht, wäre Darcy feministisch veranlagt?
Naja, also das kannst du kannst sie nicht aus ihrer Zeit rauslösen. Das geht einfach nicht. Und das ist ja genau das, was ich meine. Dass wir heute völlig andere Werte haben oder anders gelagerte Werte und dass es, glaube ich, ein bisschen drauf ankommt. Also ich glaube schon, dass in bestimmten Blasen sozusagen, in bestimmten Bubbles, da gibt es auch immer noch genau diese, ich sage jetzt mal doch für uns heutzutage eher konservativen Vorstellungen, dass man heiratet, weil man abgesichert sein will, weil man vielleicht auch ein Vermögen möchte und dass da eben Gefühle zweitrangig sind, die kommen dann. Also ich denke jetzt so, keine Ahnung, irgendwie kein Upper Class Maine oder so, weißt du, so diese Millionärsleute oder so, wobei das natürlich Klischee sein mag. Aber gerade so oder auch auf dem Politikerparkett. Also ich meine, jetzt guck dir doch Trump und seine ganzen Kohorten da an. Also das sind doch so klassische Trophy-Wife-Leute, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich meine, vielleicht lieben die sich auch wirklich, aber Hand aufs Herz, ja. Deswegen, also, und da scheint es ja dann, es gibt scheinbar offenbar noch genug Leute, die da eben sagen, das ist mir egal, also das ist kein Wert, nach dem ich mich richte, Liebe oder Gefühle, sondern mir sind andere Dinge wichtiger und danach gehe ich quasi. Und es gibt.
Aber denkst du nicht, dass Darcy schon eigentlich Gefühle wo haben
Ja,
wollte? Ich
aber
glaube eigentlich, das war ihm schon wichtig.
ja, und ich wollte nämlich gerade sagen,
Sonst
es
hätte
gibt
er ja
nämlich
keine
auch,
reingenommen.
es gibt auch Gesellschaften, wo natürlich zum Beispiel auch noch Ehevermittlung ja auch noch, also auch noch Zentrales, also zum Beispiel in, mir fallen jetzt ein, indische Kulturen oder asiatische Kulturen gibt es natürlich auch, aber gerade in der indischen Kultur gibt es ja auch so diese, auch diese eher Vermittler, oft Vermittlerinnen und so weiter, also zum Beispiel. Und da ist es auch so, dass es quasi, und da ist es ja nicht so, also da ist es auch nicht mehr so, dass die Eltern sagen, du heiratest jetzt den, sondern da wird halt diese Vermittlerin quasi als so eine Art lebende Dating-App genutzt. Also die hat dann einen
Ja,
Pool von
ja.
Leuten und dann werden halt Dates gemacht und so weiter und im Idealfall klappt das alles. Aber auch da sind die Werte ein bisschen anders, aber auch da spielen Gefühle eine Rolle. Und aber es ist halt eigentlich, würde ich sagen, Standard heutzutage ist, dass man verliebt ist, dass da Gefühle eigentlich über alles gehen. Und tatsächlich ist das andere irgendwie, zumindest in meiner Umgebung, jetzt nicht so häufig der Fall. Ja, Darcy wollte auch Gefühle, ja, natürlich. Aber.
Ich meine, ich mein, vom Stand her hätte ja auch einfach jemanden genügt, der einfach eben Nachwuchs gebärt hätte und aus einer guten Starfamilie kommt.
Also ich glaube halt, dass Caroline war halt einfach generell zu giftig. Also wenn die vielleicht einfach nur nett gewesen wäre, dann wäre es vielleicht, hat's vielleicht geklappt. Ich glaube,
Okay.
Darcy war noch nicht, der hatte noch keinen hoch genug, der Leidensdruck war noch nicht hoch genug. Also ich glaube, wenn der halt einfach zum Beispiel jetzt in einem Alter ist, wo dann auch es wichtig ist, dass er jetzt hoffentlich bald ein Erben hat, weil er, weißt du, ich glaube, und wenn dann der Leidensdruck hoch genug ist, dann wären Gefühle vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig. Aber er ist ja jetzt noch in einem Alter, stattlich, männlich. Okay, da kann er noch wählen, vor allen Dingen bei seinem Einkommen, denn wir wissen ja, er hat 10.000 Pfund im Jahr. Das sind umgerechnet heute, ich habe jetzt hier nur die Dollarpreise, aber das ist ja ungefähr fast, also fast 1 zu 1 mit dem Deutschen, 986.000 Euro, Entschuldigung, Dollar im Jahr. Also
Krass, viel Geld.
fast 1 Million im Jahr, kann man gut mit leben, oder? Und
Ja.
interessanterweise, das habe ich nämlich, das hatte ich gar nicht irgendwie so auf dem Schirm. Das ist ja nur das, was er jedes Jahr quasi ich sag mal, an laufendem Kapital zur Verfügung hat, ja. Und natürlich bezahlt er davon nicht nur Haus und Feuerholz und Angestellte und gibt irgendwie ein Taschengeld an seine Frau oder so, sondern da muss ja, also dieses Haus, das er hat, das ist ja ein Betrieb. Der hat ja auch, also Tenants, wie sagt man, Mieter quasi, also
Ja,
die haben ja ihre Häuser und so weiter,
Pächter.
richtig Pächter und da muss er sich, hat er ja auch eine Verantwortung den Pächtern gegenüber. Also wenn bei denen was kaputt ist, wenn das Haus renoviert werden muss und so weiter, also da hängt auch ein bisschen er auch mit in der Bredouille quasi drinne. Das heißt, diese 10.000 sind schon viel Geld, aber er hat halt auch viele Ausgaben. Trotzdem, 1 Million im Jahr kann man, glaube ich, gut mit leben. Und sein geschätztes Vermögen, und das hatte ich nämlich gar nicht auf dem Schirm, da habe ich gedacht, was? Sein geschätztes Vermögen, wenn man das irgendwie alles hochrechnet, wie das damals so war und so weiter, es liegt bei 200.000 Pfund. Das wären knapp 20 Millionen.
What?
Ja! Ja! Und ich so, oh
Krasse
mein Gott, der Mann,
Scheiße.
also, hallo, der Mann braucht eine Trophy-Wife. Also bitte. Jetzt kann ich auch verstehen, warum Mrs. Bennet so fast in Ohnmacht gefallen ist, als sie gehört hat, oh mein Gott. Und klar, und bei Bingley ist es dann die Hälfte. Also Bingley hat ja nur 5.000 Pfund im Jahr. Das sind dann also knapp 500.000 Dollar im Jahr. Und sein geschätztes Vermögen, ach nee, Entschuldigung, und Mr. Bennet im Vergleich dazu hat nur 2.000 Pfund, das sind gerade mal 200.000 im Jahr. Also ich finde 200.000 Dollar im Jahr immer noch viel Geld, aber natürlich im Verhältnis zu einem Bingley mit 5.000, was ja dann ein bisschen mehr als das Doppelte ist, und einem Darcy mit quasi fünfmal so viel ist das natürlich nichts. Ja.
Ja, klar.
Aber krass, ich so 20 Millionen, wow.
Krass,
Naja.
ja.
Deswegen fand ich es ganz spannend. Das wird hier alles genau aufgerechnet und wird auch übrigens mit verglichen, was denn so ein, was man denn, lass mich mal gucken hier, was verdient man denn so im Schnitt? Okay, die verstehe ich nicht, die Tabelle. Diese Spalte Tabelle verstehe ich nicht. Ich verlinke sie euch, dann könnt ihr euch die selbst mal angucken. Ja. Naja, also das ist Pride and Prejudice. Ja, ich weiß es nicht. Ich finde es ganz schwierig. Aber ich finde es halt immer noch
Also
total
wie,
interessant,
aber würdest du denn
trotzdem.
einen Darcy, wenn du einen Darcy getroffen hättest, irgendwo, hättest du ihn denn so quasi mit ihm weitergedatet, auch zu
Naja,
sein,
natürlich
sein?
nicht. Ich hätte auch gesagt, was für ein Arsch, sorry, aber das hat sich. Aber auf der anderen Seite, weil,
Okay.
also, es muss ja einen Grund geben, warum ein Mr. Darcy zum Beispiel heute so als das absolute Ideal des Mannes, in dem man sich verliebt und mit dem man quasi dann zusammenkommen möchte, dasteht immer noch. Und ich glaube, das ist einfach weniger, ich sag mal jetzt Darcy in Persona, sondern das ist diese Liebesgeschichte, dass also zwei sich über Probleme hinweg finden.
Ja, das ist schon
dann,
eher.
Und dass dann eben diese epische Liebe ist. Also die Liebe war stärker als alles andere und hat am Ende gesiegt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so dieser romantische Mädchentraum, der da drin steckt. Weshalb ein Mr. Darcy eben auch als besonders attraktiv oder besonders, ja, ich weiß nicht, begehrenswert immer noch dargestellt wird heute.
Ja, und mysteriös, er ist ja so ein bisschen mysteriös, schweigsam und eher zurückgehalten, ist halt, das ist halt interessanter, weil da weiß man nicht alles, aber nur weil irgendjemand schweigsam und mysteriös wirkt, heißt ja nicht, dass er interessant ist, sagen wir ganz ehrlich.
Naja, aber ich meine, das ist ja so ein bisschen, auch wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Date hat oder so, also natürlich glaube ich, also ich persönlich glaube, wäre natürlich eher hingezogen zu einer extrovertierten Persönlichkeit, wenn die jetzt nicht extrem übertrieben ist, als einer introverten Persönlichkeit. Also wenn da jemand sitzt und irgendwie die ganze Zeit nur schweigt, kann ja auch sein, dass derjenige schüchtern ist oder so, weiß man ja nicht. Es ist ja auch das, was Darcy quasi unterstellt wird oder wo sich rausstellt, er ist halt, ja, ein bisschen awkward, die sozialen Situationen. Ja, aber man ist doch eher hingezogen so zu diesen extrovertierten Persönlichkeiten wie auch einem Mr. Wickham. Der ist charmant, der geht aus sich raus, der führt dich zum Tanzen aus. Also, wenn ich mich da entscheiden müsste, wäre ich doch auch eher bei einem Wickham. Der sieht gut aus, der hat eine Uniform. Ich meine, dass er am Ende ein Arsch ist, okay, aber moralisch korrupt. Das zeigt uns ja dann eben auch, dass man eben nicht aufs Äußere setzen soll. Also, das ist ja auch so ein bisschen die Moral aus der Geschichte. Never judge a book by its cover. Ja, also,
Also, komplett introvertiert käme ich auch nicht klar, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich meine eigene Dating-Geschichte ansehe, stehe ich eher auf introvertierte Männer. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, es liegt daran, dass ich sehr extrovertiert bin und ich eher immer so das Gegenteil davon suche. Aber ich bin halt, so wie Darcy wäre, das würde für mich nicht gehen. Das wäre das Level von Introvertiertheit und Verschlossenheit, wo ich nicht mehr mit klarkomme, weil ich dann einfach nichts damit zu arbeiten hätte, weil da ist ja auch wirklich nicht gesprächig in den Szenen, die wir mit Lizzie mitkriegen. Also da ist er ja sehr nur auf, der fragt ja auch, da steht ja nicht so wirklich richtig Fragen oder so, sondern der reagiert ja meistens nur. Und dementsprechend, das käme ich nicht klar, aber ich fände, Wickham ist natürlich charmant, aber ich glaube, das würde für mich nicht so ganz zünden. Aber das ist, glaube ich, eine Typsache einfach.
Genau, ich denke nämlich auch. Ich meine, was sagst du zum Beispiel zu Bingley? Weil der ist ja eigentlich auch eher ein stiller Vertreter, aber der ist halt einfach ein sehr positiver, fröhlicher Mensch.
Das ist ein Golden Retriever.
Ja, total, total Golden Retriever, Puppy-Energie, total. Aber der ist halt auch eher still. Also ich meine, Darcy und er sind gar nicht so verschieden, außer in einer Sache. Wo Darcy halt kühl und arrogant wirkt, ist halt Bingley lächelnd und ja, also hat halt diese positive Energie. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Ansonsten sind die beiden eigentlich
Den zweiten würde ich mich ehrlich gesagt für Bingley entscheiden.
Ja, würden wir doch alle, oder? Also das Problem ist natürlich, also ich finde es halt schwierig, weil ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wir würden doch alle Bingley nehmen. Aber, also für die Realität. Aber
Fiktion.
Also ich tendiere ja tatsächlich, wenn ich mir das so auch angucke, so Romcoms oder auch wenn man, was ich so konsumiere und so, ich tendiere ja doch eher schon zu Dark, Handsome und Grumpy. Aber ich möchte eigentlich in meinem echten Leben niemand haben, der mich angrumpt. Also der mich da so, so, ja, du mich auch, adios, da ist die Tür. Ja, also bitte.
Ja,
genau. Ich glaube, wir kommen wahrscheinlich zu genau dem gleichen Ergebnis, wenn wir uns die anderen Männer mal angucken im Ostenuniversum.
Wer ist so ein Mischding? Also ich finde, wer nicht so richtig grumpy ist, aber auch nicht so Golden Receiver Energie hat, zum Beispiel Mr. Knightley.
Ich wusste, dass du Mr. Knightley, es war mir so klar, weil wir natürlich jetzt bei deinem Lieblingsbuch sind, bei Emma. Ich wollte noch sagen, apropos so ein Mischding, ich nehme die 10.000 von Darcy und die Golden Receiver Energie von Bingley, kein Problem. Ja, Mr. Knightley, der ist tatsächlich, es ist ja das große, ich sag mal, Love Interest von Emma.
Ja.
Ich finde, Mr. Knightley ist halt einfach lieb. Aber erwachsen.
Ist lieb, aber er wäscht dir auch erwachsen und er wäscht dir aber auch den Kopf.
Ich bin halt ehrlich gesagt ein bisschen gestrickt, dass er sie ja als Baby schon auf dem Arm rumgetragen hat.
Ja,
das ist
gut. Also, wenn wir das davon eins zu eins übernehmen würden, keine dieser Beziehungen würde funktionieren, weil die creepy sind as fuck, weil die meistens extreme
also
Altersunterschied haben.
Zumindest für heutige Verhältnisse. Ich meine, damals hat man auch seine Cousins geheiratet. Ich meine, das macht man heute auch noch, aber nur in bestimmten Kreisen.
Ja, aber ich meine, da kannst du ja gleich auch weitergehen. Ich meine, da musst du ja auch Catherine und Tilney, also Catherine Morland und Tilney aus Northanger und Effie. Das ist jetzt 15!
Northanger aus No. Ja, also aber Northanger Abbey ist halt, ja, sie ist 15, aber das ist ja eigentlich für damalige Verhältnisse. Eigentlich ja, ist es nicht heiratsfähiges Alter? Eigentlich doch,
ja,
oder? Die meisten haben ja
doch,
mit 15,
so,
16.
Ja.
Ja, also ist 15 ist schon ein bisschen jung, aber es ist an der Grenze, weil ich erinnere mich an die Diskussion in Pride and Prejudice, wo ja Catherine de Bourgh ja sagt, ja, und 15 und wie ist das, sind sie denn schon verheiratet, bla bla, und sind die schon in der Gesellschaft draußen und so, wo ja dann Lizzie halt antwortet, dass 15 ja doch vielleicht noch ein bisschen jung ist, um irgendwie an Heiratspläne oder so zu denken, aber. Und ja, aber sie wiederum wird mit, ich glaube, was ist sie, 19, oder?
Ich glaube 21, nicht? Irgendwie
ach nee, 21, richtig. Genau, also sie wird mit, oder sie sagt sie nicht zu Catherine de Bourgh, sie ist noch keine 21, also sie ist
genau,
20
ist
oder so,
20,
genau.
So,
ja. Ja, und sie wird aber mit 20 für zu alt gehalten. Also die, ich finde, die Spanne zwischen 15 und 19, die ist ja nicht so weit. Also, oder 15 und 20, ja. Aber
also ich mag mich noch aus Northanger Abbey erinnern, dass zum Schluss gesagt wird, dass Catherine und Tilney, dass die und Henry jagt, dass die warten, bis sie 18 ist, bevor sie heiraten. Und da dachte ich so, oh ja, Gott sei Dank, immerhin.
Ja, aber ich weiß gar nicht, man müsste jetzt mal googeln, was denn das Alter von, das offizielle, ab wann darf man heiraten, Alter ist, ich glaube, es war 16, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich müsste echt nochmal nachschauen. Aber ja, aber nichtsdestotrotz, du hast schon recht, es ist schon sehr jung. Aber Northanger Abbey, finde ich, da sind beide ja auch jung. Also, wie alt ist denn Mr. Tilney? Der ist auch noch nicht so alt. Und
der muss in seinen 20ern sein, oder vielleicht.
Ja, genau, aber der ist Anfang 20. Ich meine, im Verhältnis zu, sag mal, Anfang, Mitte 20. Im Verhältnis zu einem Mr. Darcy oder auch einem Colin Brandon, die ja
26,
deutlich
fortgeschritten
sind. Ja, siehst du, also, die sind beide quasi noch jung, deswegen lasse ich das quasi noch durchgehen. Ich meine, wenn wir da jetzt mit heutigen Augen drauf schauen, das Gefälle von 15 zu 26 ist halt wirklich krass. Also, das geht eigentlich gar nicht. Aber für mich gehen die halt als junge Liebende durch, während zum Beispiel die Beziehung, die dann ein Darcy oder auch ein Bingley oder ein Colonel Brandon führen, das sind ja Männer im besten Alter. Das ist ja das beste heiratsfähige Alter, das sie haben. Und die sind ja alle so Mitte 30 und Colonel Brandon ist ja noch älter. Also
okay, ich habe eine Seite gefunden, die listet die ganzen das Alter auf. Und scheinbar bei Darcy müsste laut Buch 28 sein.
Ach, siehst du, ich dachte, er war 32. Ja, gut, aber ist ja nicht
ja,
so
genau.
Weit weg von den 32.
Ja, ja. Lizzie war 20, Jane war 22, Bingley war 22, Mary Bennet war ungefähr 19, Kitty Bennet war 17 und jetzt Lydia Bennet war im Roman 15.
Ja, genau. Ja, aber das wussten wir, dass ich 15
und
war.
Und Wickham war 28 ungefähr. Und, ne, und Charlotte Collins war 27. So, genau. Mr. Collins war 25. Okay, der hätte ich jetzt für älter gehalten. So, Georgiana Darcy 16. Eleanor Dashwood 19. Marianne 16. Colonel Brandon 35, das ist nicht.
Ja, aber das Problem ist,
gruselig.
wir denken natürlich auch, ich denke halt automatisch an den Ang Lee-Film, da waren die ja alle durch die Bank weg älter. Ich meine, wie alt war Emma Thompson zum damaligen Zeitpunkt? Bestimmt nicht 19.
Ja, nee.
Ich weiß aber
nee,
tatsächlich,
Ende
wie
20.
alt. Ja, aber ich weiß aber tatsächlich, wie alt. Ach, wie heißt du denn, die Schwester Marion gespielt hat? Die Schauspielerin.
Kate Winslet.
Kate Winslet war zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich 19.
Okay.
Also eigentlich das Alter, das Eleanor dann im Buch ist. Ich hätte gedacht, die Dashwood-Schwestern sind älter. Das ist jetzt gerade spannend.
Okay,
aber
gut.
Diese Altersdiskussion führen wir doch jedes Mal, oder? Also irgendwie kann ich mir das nicht merken.
Ich kann es mir auch nicht merken. Also dann Edward Ferris war 23, John Willoughby war 25. So, die sind alle nicht so wichtig. Bla 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 bla.
Wie alt
bla,
war
bla, bla,
denn Wentworth? Der war doch auch schon ein Stück älter in Persuasion. Der hatte doch schon seine mindestens 8 Jahre Schifffahrt
Moment.
Hinter sich.
Moment, Wentworth muss ich runter. Northanger Abbey, bla bla bla. Persuasion. So, 33.
Ah, siehst du, dann war der.
Genau.
Und steht da auch, wie alt Anne war? Die war doch auch schon.
27,
ich wollte gerade
27.
sagen,
Das war
Ende
das
20, ja.
Spinster-Age, ne?
Ja, genau.
Genau. Jetzt will ich nochmal gucken. Bei Catherine, die war 17 und Tilney, wie gesagt, 25. Und wenn du
Catherine?
bei
Du meinst, wie?
Catherine Morland. Und
Ach so, okay.
Fanny Bryce war 18 und Edmund Pertram, also Pertram war dann 24. So, und Mr. Knightley ist schon ein bisschen gruselig. Mr. Knightley ist scheinbar 34. Und was habe ich gesagt? Ah, Moment, nee, es gibt zwei Mr. Knightley. Ah, sorry, George Knightley war es, ne?
Wie
Ja, das sind doch
heißt
jetzt.
denn der andere Knightley? Ja, ich glaube.
George und John. Ich glaube,
George
George
Knightley,
Knightley,
ja.
der war ihr Liebes. Ja, genau. Der war 37 und Emma war 20. Das ist auch ein bisschen bäh.
Sehe ich das richtig? Wie alt war Colonel Renton nochmal? 36?
Ja, also es ist genau ungefähr die gleiche Distanz zu Marianne und Brandon, ja.
Aber sehe ich das richtig, dass Knightley älter war als Colonel Brandon?
Ja, scheinbar.
Diese ganzen Filmadaptionen,
Die haben es echt durcheinander
Entschuldigung, wenn ich
gebracht.
das so sage, die fucken voll mit meinem Kopf. Also es ist
Ja.
so, es ist, wenn ich dann so einen Alan Rickman vor mir sehe, der sieht halt natürlich deutlich älter aus als der Schauspieler, der Mr. Knightley gespielt hat. Wer war denn da? Ach hier, wie heißt der, der Holmes gespielt hat? Oh!
Johnny Lee Miller?
Ja, genau, der war doch deutlich, also Alan Rickman war deutlich älter als Johnny Lee Miller, oder?
Ja, die haben das hier nochmal aufgelistet und das müsste ja die 2009er-Verfilmung sein. Schauen wir nur 2009 das Alter. Und da war, also Johnny Lee Miller war 37 und Zeugs, wie heißt sie, Romola Garay war 27. Also es sind 10 Jahre dort, was ich dort schon eher okay fand.
Wie alt war Johnny Lee Miller, als er bis Knightley gespielt hat?
37
Ah,
angeblich.
37, okay, warte. Ich google mal, wie alt Alan Rickman war, als er Colonel Brandon gespielt hat. Alan
Moment,
Rickman.
das kann ich hier auch nachgucken. Ich muss so hier nach oben
Ach
scrollen.
so, aber du guckst
Moment.
noch nicht. Ich wollte wissen, wie alt der Schauspieler war, nicht wie alt die Figur war.
Ja, die haben immer halt das Jahr der
Ah,
Verfilmung
okay.
dahin getan.
Ja,
44
siehst du,
ist
das sind
richtig.
10 Jahre
Nein,
Unterschied.
49, 49.
Ja, also 10 Jahre, knappe 10 Jahre Unterschied, nicht so, siehst du? Krass. Aber im Buch ist der tatsächlich Knightley der Ältere. Das ist ja krass. Ja.
Ja, das war die 95er, ja genau. Und
Ich habe so einen leichten
Vincent war
Head-Explode
20.
Moment gerade.
Also
Oh
scheinbar ist
mein
es
Gott,
schon irgendwie,
ja.
ja, okay, also es ist schon
Und wie
irgendwie.
kamen wir jetzt aufs Alter? Weil wir irgendwie die Pärchenunterschiede und die Absicherung und je älter,
Genau, genau.
desto mehr bist du im Leben auch abgesichert, hast hoffentlich auch schon Geld verdient, hast eine Karriere und kannst auch quasi dann einer Familie was bieten. Das ist ja auch eine Frage heutzutage. Kann man einem Lebensstandard dann auch bieten, sozusagen, beziehungsweise in dem Fall heutzutage macht man es ja oft gemeinsam. Aber das ist halt auch die Frage, kann man sich irgendwie Kinder leisten, kann man sich eine Wohnung leisten, kann man sich ein Haus vielleicht auch leisten, etc. Ja.
Aber jetzt halt mal ein, ne? Frederick Wentworth wird doch die ganze Zeit, 33 im Roman, wird doch die ganze Zeit in Verbindung gebracht, dass er doch Louisa Musgrove heiraten soll. Die war 19 im
Ja,
Roman.
ich weiß. Ich weiß, das ist ja noch sein. Ich überlege gerade, was ist denn der Mann von seiner Schwester für ihn? Ist es sein
Ist schwanger.
Schwager? Danke. Ich habe gerade Familie. Diese ganzen Altersdiskussionen eben gerade haben mich gerade total durcheinander gebracht. Also sein Schwager sagt ja dann auch zu ihm.
Ja.
Ja, ich, also nicht zu ihm, sagt zu Anne, als sie da in der Kutsche doch dann heimfahren, sagt er doch noch zu seiner, sagt er zu seiner Frau und Anne hört das, wie er das sagt. Ich hoffe, dass Frederick eins von den jungen, hübschen Dingern mit nach Hause bringt. Und dann irgendwie, wie war das? Ich glaube, sie erwidert dann irgendwas wie, ja, aber vielleicht sind sie doch ein bisschen zu jung. Was ist so irgendwie? Also noch nicht reif genug im Sinne von, die müssen ja dann auch, es ist ja nicht nur so, dass die dann quasi eine Ehefrau haben, sondern die brauchen ja auch jemand, es klingt jetzt böse, wenn ich es so sage, aber die einfach das Haus in Schuss hält, die ganze Verwaltung des Gutes
Ja.
und des Hauses auch dann übernimmt. Dazu gehören dann eben so Dinge wie das ganze Personal, Anweisungen, aber auch die ganzen finanziellen Verwaltungen und so weiter. Das liegt alles in den Händen dann der Ehefrau, ja. Auch zum Beispiel ist, also jetzt so auch ganz so simple Dinge, sowas wie ist in jedem Raum genug Holz da, um ein Feuer zu machen? Muss Holz bestellt werden? Müssen Kerzen bestellt werden? Wie ist es mit Gehälter für die Angestellten? Gibt es da Ausfälle? Gibt es da Krankheiten? Etc., etc., ja. Also ich meine, natürlich hat sie jemanden an der Hand, eine Hausvorsteherin in der Regel, die ihr da zur Seite steht im Best Case. Szenario. Aber das ist ja auch was, was du als Frau quasi lernst. Und das lernst du normalerweise. Und das, deswegen haben ja auch oft tatsächlich Männer Frauen aus dem gleichen Stand gesucht, weil das lernst du normalerweise, wenn du auch jetzt in einem großen Haushalt aufwächst, dann durch Abgucken bei deiner Mutter oder wem auch immer du dann wieder wie du hast. Und eine Lizzie zum Beispiel, die sind ja doch sehr viel mehr hands-on, weil die haben ganz wenig Personal. Und die haben natürlich Personal, aber die haben halt ganz wenig Personal. Und es ist schon noch ein Unterschied, ob man so ein kleines Häuschen verwaltet oder halt dann so ein Riesengut wie Pemberley.
Ja,
naja.
Aber das finde ich schon komisch, dass man damals gedacht hat, ja, ein 19-Jähriger und so ein End-30er, so ein Mit-30er, passt doch.
Naja, weil das ideale Alter für Männer war natürlich, ja, also ich würde mal sagen, zwischen Mitte 20 und Mitte 30, oder?
Ja,
und ich meine, wenn du aber überlegst, was haben denn Männer gemacht? Also die haben ja gar nicht so viel, also entweder machen sie ein Studium. Und ich meine, dann sind sie ja in der Regel Mitte, Ende 20, bis sie fertig sind. Und bevor das Studium nicht vorbei ist und die quasi dann haben sie einen Job, dann haben sie in dem Job vielleicht ein Jahr oder zwei im Best-Case-Szenario gearbeitet und dann können sie sich überlegen, jetzt könnte ich vielleicht auch eine Frau quasi haushalten oder jetzt wäre es Zeit für eine Frau. Das heißt, die sind in der Regel sowieso Ende 20, Anfang 30, bevor die so gesettelt sind im Leben, dass die überhaupt an eine Frau denken können. Weil als Student heiratest du in der Regel doch nicht. Und wenn du nicht studierst, dann arbeitest du, dann ist sowieso noch eine andere, ganz andere Geschichte. Also wenn du halt, ich sag mal, zum Fußvolk gehörst. Oder aber du bist im Militär. Und beim Militär ist es auch so, du verpflichtest dich ja für eine gewisse Zeit. Und entweder bist du dann immer im Militär oder aber du scheidest halt nach einem Krieg oder einer Schlacht oder nach einer gewissen Zeit, die du dich verpflichtet hast, scheidest du aus. Aber das sind ja auch dann meistens wirklich Jahre, die du dich verpflichtest. Also ob das 5 Jahre, 8 Jahre oder 10 Jahre sind. Und auch dann bist du Ende 20, Anfang 30. Ja, also,
ja. Ja, trotzdem irgendwie ist es, ich find's ein bisschen gruselig. Aber ja, okay, wir waren bei Mr. Knightley. Er ist der Tom Knightley.
Also genau, also Mr. Knightley, haben wir uns darauf geeinigt, er ist erwachsen. Offensichtlich ist er auch der Älteste, haben wir jetzt festgestellt.
Ja.
Das haut mich echt vom Hocker, dass der älter ist als Colonel Brandon.
Colonel Brandon, ja. Aber das ist, glaube ich, irritierend, weil halt einfach Rickman diese Rolle gespielt hat und damit so ikonisch geworden ist und der halt wirklich deutlich älter, also mindestens 40 war, was man ihm auch angesehen hat. Ne?
Ja, und es passte aber auch zur Figur, weil natürlich Colonel Brandon so als gestandener Militärmensch eben dargestellt wird. Mhm. Und da denkt man halt, der hat irgendwie schon Jahrzehnte in der Army verbracht. Dabei war der gerade mal paar und 30. Naja, aber Mr. Knightley, du hast recht. Also Mr. Knightley zum Beispiel, das finde ich auch, ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, für die Mischung, die wir gerne wollten. Reich, aber vernünftig und gleichzeitig in der Lage, seine Gefühle auszudrücken. Also eigentlich ist Mr. Knightley, ich kann schon verstehen, dass Mr. Knightley eigentlich schon ziemlich perfekt ist. Das einzige Problem, das ich habe, dass ich Emma nicht ausstehen kann, immer noch nicht. Also ich sehe ja Emma schon mit viel, viel besseren Augen, als ich das gemacht habe, bevor wir den Podcast angefangen haben. Ja. Weil ich kann jetzt auch einiges an der Motivation und an ihrer Entwicklung deutlicher verstehen und besser verstehen und auch die Entwicklung sehen und quasi anerkennen und so. Aber trotzdem versaut mir quasi dieses Pärchen die Tatsache, dass die andere Hälfte des Pärchens Emma ist. Es tut mir leid. Vor allen Dingen, weil ich weiß, dass du sie ja sehr liebst oder das Buch halt sehr liebst.
Ich mag ihre Entwicklung. Ich finde ja, dass du sie weiterhin nicht magst, ist ja einfach nur Kudos an Jane Austen, die ja genau diese Figur unter dieser Primarbell auch gestaltet hat. Sie wollte
natürlich
eine Figur machen, die niemand mag, außer sie. Und genau, und ich finde das halt, sie ist problematisch. Ich finde auch ich würde nicht Freundin sein wollen mit einer Emma, muss ich ganz ehrlich sagen. Das würde ich sehr schnell durchschauen, was das für ein Typ Mensch ist. Jemand, der versuchen würde, so, es ist nicht mal subtil, manipulierend in mein Leben reinzureden, wäre sehr schnell bei mir raus. Aber ja, ich finde, also Knightley, da würde ich mich länger mit ihm unterhalten. Ich finde das eigentlich eine sehr gute, also es mir halt erwachsen genug und es ist irgendwie so ehrlich, kann den Kopf waschen und kann das einfach auch mal, ne, kann mal sagen, wenn du Scheiße baust und ist ehrlich zu dir. Das finde ich an jedem Menschen eigentlich eine sehr gute Eigenschaft. Und ist aber trotzdem sehr irgendwo auch doch liebevoll. Er ist nicht gemein oder so. Und er ist halt nicht so broody. Ich bin halt dieser Darcy-Typ. Ja, natürlich kann das geheimnisvoll und mysteriös heißt. Vielleicht spannend, aber vielleicht ist auch einfach hinter dem auch nichts mehr drin. Da habe ich lieber jemanden, der nicht so mysteriös ist und dafür so mehr mit beiden Füßen auf dem Boden steht. Also ich glaube, ein Mr. Knightley würde heute noch immer gehen. Ich glaube auch, dass eine Emma immer noch existiert, dass es definitiv Leute gibt, die andere manipulieren. Würden die
ja,
beiden
die auch so ein bisschen im Wolkenkuckucksheim irgendwie unterwegs ist. Die ist ja doch sehr so ein Schmetterling, der von Blüte zu Blüte fliegt sozusagen, so ein bisschen, oder?
Ja, sie ist halt einfach auch verwöhnt, ne? Also sie ist verwöhnt und deswegen muss sie sich ja auch um das Thema Heirat so null Gedanken machen, weil sie muss nicht heiraten. Sie wird immer abgesichert sein durch das Vermögen ihres Vaters. Also es ist halt, ja, also ja, ich kann mir die beiden heutzutage, wenn ich mir überlege, ob die heutzutage bestehen würden, das Paar, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, dass er irgendwann mal von ihr genervt sein könnte, wenn sie sich nicht wesentlich weiter, weil ich finde, dort, wo das Buch aufhört, hat sich Emma gerade angefangen zu wandeln und sie müsste sich nochmal weiter verändern, damit das wirklich eine faire Partnerschaft ist, eine faire Ehe. Ansonsten finde ich das so ein bisschen, ich glaube, die hätten dann sehr viel Streit, weil wenn Emma noch so dieses Ding hat, so von wegen, ich kann das ja, weil ich habe das Geld, ich habe ja keine Verantwortung und so, ne? Und ich meine, die ist ja am Ende des Buches, lernt sie ja erst gerade so wirklich zu ihren Gefühlen zu stehen. Das ist halt schon etwas, was man wirklich, also seine eigenen Gefühlen zu stehen und seine eigenen Gefühle auszudrücken, ist in einer Partnerschaft schon wahnsinnig wichtig. Weil sonst ist jeder Streit einfach ein einziges, ja, Rätselraten, was der andere jetzt hat. So, ne? Wenn du nicht sagen kannst, wo das Problem liegt, weil du nicht sagen kannst, mir geht's nicht gut, du hast mich verletzt oder wie auch immer. Ja, also dementsprechend, ja, also, nein.
Also ich hätte nicht gedacht, dass Mr. Knightley ausgerechnet derjenige ist, der hier noch am besten abschneidet. Ich meine, gucken wir uns doch mal.
Also ja. Wentworth finde ich auch nicht schlecht.
Ja, aber Wentworth, also das Ding mit Wentworth ist halt natürlich auch, der hat mich quasi 8 Jahre sitzen lassen, aus gekränktem Stolz. Das ist auch so ein bisschen so. Also ich finde es ja, also Wentworth ist natürlich, das ist für mich so, sie haben 8 Jahre durchgehalten und die Liebe war so stark, dass sie quasi am Ende gewinnt die Liebe. Deswegen liebe ich dieses Buch auch so. Aber tatsächlich, was mir auch ganz gut gefällt, ist, dass du trotzdem zwei selbstständige Charaktere hast. Anne ist eben nicht, ihre Situation ist jetzt keine einfache, einfach weil sie abhängig ist von ihrer Familie, das sagt sie auch ganz klar. Und deswegen ist ja dann die Hochzeit mit Frederick ja tatsächlich eine starke Verbesserung für sie, aber da begegnen sich halt zwei Personen, die sind in ihrer Persönlichkeit komplett zu Ende entwickelt, und diese haben sich quasi gut entwickelt, sage ich. Das ist ja auch was, was dann Wentworth nach dem Fall
mit Louisa.
Ja, genau, nach dem Fall von der Mauer quasi. Ja. Ja auch sagt, dass sie sozusagen ihren Kopf behalten hat, dass sie da auch klare Anweisungen gegeben hat, dass sie also Herr der Lage war und dass im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel den jungen Damen in der Gesellschaft, die halt völlig kopflos, oh mein Gott, Panik, ja. Und das ist halt einfach, weil sie in sich eine gefestigte Persönlichkeit ist, die weiß, klar, wer sie ist. Und die hat auch ein bisschen Lebenserfahrung schon mitgebracht, genau. Die kann so einen Haushalt auch verwalten, hat sie gezwungenermaßen auch für die Familie gemacht. Das gefällt mir auch so gut, dass da eben zwei Persönlichkeiten gegenüberstehen, die beide jetzt wirklich erwachsen sind. Und zu dem Zeitpunkt, zu dem sie ja diesen Heiratsantrag hatten, waren sie das ja beide nicht. Und das ist ja auch diese wahnsinnige Verunsicherung der Jugend, würde ich auch behaupten, die Anne tatsächlich dann am Ende auch dazu getrieben hat, sich überreden zu lassen von ihrer Nennmutter quasi, von ihrer Patentante. Also das gefällt mir ganz gut. Und eben dieses, aber ganz ehrlich, aber auch bei Wentworth ist das ja auch so, da gibt es auch die Diskussion, wenn er dann nach dem ersten, quasi im ersten Jahr, nach dem nach dem Heiratsantrag, wenn er da zu ihr gekommen wäre oder ihr einen Brief geschrieben hätte und dann nochmal gefragt hätte, da hätte sie sofort ja gesagt. Aber er war halt zu gekränkt in seiner Eitelkeit und zu Herz gebrochen und hat dann noch 8 Jahre, also 7 Jahre länger gewartet.
Ja gut, aber
und er hat sie behandelt wie ein Arsch, als er dann zurück war.
Hatte sie behandelt wie ein Arsch oder
ja,
hat sie einfach nur so ein bisschen kalt behandelt?
Na, also das meine ich ja. Also er hat sie total kühl behandelt, hat sie am Anfang auch total ignoriert, hat ihr auch diese Beziehung mit Luisa, wo er ein bisschen selber zu doof war, zu verstehen, wie das nach außen hin wirkt, aber voll unter die Nase gerieben und so. Also das war, ja, und ich glaube in seinem, er hat es ja auch selbst gesagt, in seinem Versuch eben ihr gegenüber, wie sagt man, anteilnahmslos zu erscheinen. Also ja. war er halt einfach grausam. Teilweise.
Ja. Und, ja, aber, ja. Aber irgendwo verstehe ich ihn schon, weil er hat sie ja geliebt, er wollte sie ja heiraten, sie hat ihn zurückgewiesen, er weiß auch, warum sie ihn zurückgewiesen hat, nämlich weil diese Zitante quasi da Einfluss auf sie genommen hat und dass er verletzt ist, dass sie da nicht stärker war und selbst für sich entscheiden konnte. Das verstehe ich. Also ich verstehe schon, dass man, wenn man sich dann wieder sieht, und er sieht sie ja nicht absichtlich wieder, ne? Das ist ja eine Zufallsbegegnung.
Ja.
Dass er dann da nicht so ist, so, wir tun jetzt so, als wäre nichts mehr gewesen. Okay, aber also das, wir sind jetzt plötzlich so friendly. Das kann ich schon irgendwo verstehen, dass man da nicht so einfach umschalten kann. Ich meine, er hat sich ein bisschen scheiße benommen, dass er da mit Luisa rumgeflirt hat für ihre Nase. Vor allem, weil er dann sehr schnell irgendwie eigentlich auch gemerkt hat, dass das eigentlich gar nichts ist. Also, dass er da auch mit Luisa irgendwo so ein bisschen gespielt hat. Das hat er aber Gott sei Dank, man misst das Buch, ist ja Gott sei Dank die Einsicht, dass das ein bisschen scheiße von ihm war und hört damit wieder auf. Aber ich weiß nicht, ich finde ihn jetzt nicht so arrogant. Ich finde halt, ich meine, Anne hätte auch was sagen können.
Ja, also da ist natürlich beide Seiten haben da einen Schuldanteil zu tragen. Aber grundsätzlich finde ich ihn ja, also ich finde ihn ja so, also ich würde ihn nehmen. Die Frage ist, also ich tendiere ja dazu, ein bisschen nachtragend zu sein. Das heißt, wahrscheinlich hätte ich nach 8 Jahren gesagt, hallo, adios und so. Aber es gibt doch so diesen klassischen The One That Got Away, also der oder diejenige, den man halt irgendwie, keine Ahnung, den man halt so über Kopf verliebt war, als man jünger war und das wurde aus was Gründen auch immer. Und wo man sich noch 30 Jahre später fragt, was wäre geworden, wenn, ja? Mhm. Oder wenn das Schicksal es wirklich ernst meint, dann wird mir der oder diejenige in meinem Leben noch einmal begegnen. Ja, okay, ist gut. Naja, und das ist so ein bisschen so diese Geschichte, die Geschichte von zweiten Chancen. Und
auch, dass sie hat, also ich glaube tatsächlich halt nicht, dass das nicht die originelle Liebe ist, die sie damals vor 8 Jahren gespürt haben, sondern sie haben sich halt wieder verliebt. Sie waren kompatibel schon damals, es ist nicht zum Happy End gekommen und sie lernen sich wieder kennen und ja, es ist zuerst ein bisschen abweisend und zuerst einfach mal so, nö, ich tue, es war so, es wäre, ja, es würde ich dich nicht kennen und so weiter und so fort und es wäre mir das alles nicht so wichtig gewesen, aber ich meine, sie merken ja dann schon wieder schnell, dass sie eigentlich voll kompatibel sind und dass sie sich verstehen. So, also ich glaube, einfach da ist von Anfang an immer das Potenzial da gewesen, dass die ein Paar sein könnten und erst sie haben sich halt wieder verliebt. Ich finde, das ist ja auch der Reiz daran, dass man durchaus auch, wenn man einmal einen Fehler begangen hat, dann später doch nochmal eine zweite Chance hat. Also was halt oft im richtigen Leben halt nicht unbedingt der Fall ist. Aber ja, ich glaube aber tatsächlich, wenn man die so nimmt, ich glaube, die wären auf Dauer, ich würde die beide als sehr konfliktscheu einschätzen. Ich glaube, diese Ehe hätte auf Dauer irgendwann mal ein bisschen Probleme, wenn sie nicht mit ihrer Konfliktscheuheit ein bisschen arbeiten würden. Weil ich glaube, die beiden würden, wenn es da einen Konflikt gäbe, schweigen die sich einfach an. Ende.
Und reden ja, nicht aber man, ich glaube, die würden sich so als, also die würden dann sich miteinander quasi entwickeln, glaube ich. Ach, ich hoffe da das Beste.
Ja. Also, wie gesagt, ich würde einen Wentworth, also würde mir das, also ich habe jetzt. Also ja, ich weiß nicht, ob ich nach 8 Jahren, wenn ich noch Single wäre und jemand wieder käme, der von 8 Jahren verliebt war, aber abgewiesen habe, ultimativ, weil jemand gesagt hat, den nicht. ob ich mich da wieder drauf einlassen würde. Ich meine, ich wäre ein bisschen weniger passiv als Anne, weil das nicht meine Art ist. Aber ja, ich könnte mich
Ja, aber ganz
schon
ehrlich, da müsste man
vorstellen.
halt, ich wollte nämlich gerade sagen, da müsste man mal gucken, wie die Person dann quasi dann jetzt ist, weil man
Ja.
hat ja, weil wenn quasi das, was dazu geführt hat, dass es beim ersten Mal nicht geklappt hat, heute immer noch so ist, dann ja, also ich meine, ich musste
Ja.
jetzt gerade an Jennifer Lopez und Ben Affleck denken. Das ist ja auch dann schiefgegangen im zweiten Versuch. Ich glaube, weil er tendenziell sich einfach nicht geändert hat. Würde ich jetzt behaupten, sie ja auch nicht. Aber also die haben sich beide halt einfach nicht geändert gehabt. Aber ja, ich weiß nicht. Aber das ist ja auch das, die haben quasi sich ja auch vorher so ein bisschen abgeklopft und geguckt, wie auch beide jeweils reagieren. Und er merkt halt, okay, sie ist halt doch ziemlich logisch und packt an und weiß, wer sie ist und hat eine Sicherheit und lässt sich eben nicht überreden mehr. Und das ist ja jetzt quasi anders, als es das vorher war. Und das finde ich so schön, wie du sagst, die lernen sich quasi nochmal neu kennen. Und du hast beide Elemente. Du hast dieses Element von, wir lernen uns neu kennen und sehen jetzt einfach vielleicht mit klareren Augen, auch mit der Erfahrung des Lebens, die sie bisher geführt haben, was jetzt für sie wirklich wichtig sind. Sie wissen auch, was sie wollen. Das war ja, glaube ich, damals auch. Damals war das echt nur Verliebtheit. Und mittlerweile haben sie die Erfahrung und wissen, was sie halt eigentlich brauchen und wollen. Und auf der anderen Seite hast du aber auch so diese Schiene, ich meine, es ist ein Ex. Das ist so ein bisschen wie in ein altes Paar bequeme Schuhe reinschlüpfen. Oder irgendwie, was ja so ein bisschen, das ist doch irgendwie, also das geht halt einfach dann auch so einfach. Aber ich weiß, es ist jetzt nicht sehr romantisch, aber das ist doch dann, also da, weißt du, das ist dann bequem und schön warm und angenehm und also das, weißt du, du musst
Aber
nicht
nach 8 Jahren.
anstrengen, du weißt dann auch schon, also ich meine, ja, der mag älter sein, aber du weißt trotzdem so ein bisschen, wie sich's anfühlt, wenn man sich ankuschelt und so, weißt du, also es ist so ein bisschen beides, finde ich.
Aber ist es, aber ich finde, es ist jetzt ein Unterschied von 1 bis 2 Jahren gewesen wäre. Aber nach 8 Jahren finde ich das, also wenn ich glaube, ich bin ungefähr, ja, so lange bin ich ungefähr von meinem ersten Freund getrennt. Ich habe keine Ahnung mehr, was das für eine Person wäre. Ich müsste den komplett neu kennenlernen. Also dass ich da, ich weiß nicht, die müssen sich ja irgendwo auch wieder kennenlernen. Also es ist halt, und deswegen merken sie ja, dass sie auch immer noch zueinander passen und dass auch Anne jetzt standfester ist und sich nicht so le leicht beeinflussen lässt. Ich weiß nicht, ob das wirklich Bequemlichkeit ist.
Nein, nicht
Außer Film.
Bequemlichkeit, aber das ist so ein bisschen, ja, also es ist, also du weißt, also boah, ich will es ja jetzt nicht alles auf Sex reduzieren, aber du weißt, wie das ist mit dem zu kuscheln, wo du
Ja, also
anfassen musst, wie es ist jemanden und wie es ist die Person zu küssen, die wird wohl in 8 Jahren sich nicht so verändert haben und wie aber auch wie die Person
ja.
vielleicht gut wie sie dann im Alltag funktioniert, das wirst du dann hoffentlich durch das neue Kennenlernen dann so ein bisschen auch mitbekommen. Aber du weißt ja quasi, also bist du kompatibel, funktioniert das und funktioniert auch die Intimität und wenn das was war, was dir gut gefallen hat an der Beziehung. Und das, glaube ich, war bei Anne und Frederick so, dann ist es doch, glaube ich, dann ist es da, glaube ich, einfach und dass man da schnell quasi einfach wieder so reinrutscht in die Geschichte. Und
Ja, aber unter Umständen auch wieder voll in die Probleme reinrutscht.
ja,
Das ist
genau,
ja
das ist ja dann
halt
eben
nicht
die andere
gegeben.
Schiene, die wichtig ist, dass man guckt, okay, ist das, was damals dazu geführt hat, dass es nicht geklappt hat, heute noch so und oder eben nicht und wie haben wir uns verändert? Und die haben sich
Ja.
ja deutlich beide entwickelt. Also die sind beide sehr viel
Genau.
reifer und haben halt eine Lebenserfahrung, die sie ja jetzt mit in die Beziehung reinbringen, die sie halt dann zu der Zeit von damals nicht hatten. Ja.
Genau.
Also Wentworth könnte ich mir auch gut vorstellen und vor allen Dingen, was ich an dem auch noch so niedlich finde, ist, also erstens mal hat er seine eigene Kohle verdient, das finde ich schon mal nichts geerbt oder so, sondern das ist alles quasi hart erarbeitet. Also ein Selfmade-Millionär. Aber was ich halt auch an dem cool finde, ist, dass ich bei ihm genuin das Gefühl habe, dass er auch wirklich das Beste für seine Frau möchte. Also ein schönes Haus und irgendwie, dass sie abgesichert ist. Also der möchte ja auch einen Lebensstandard bieten. Und das finde ich irgendwie, ja, ich weiß nicht, das ist der Eindruck, den ich habe. Das finde ich halt ganz schön. Ich meine, jetzt hat er leider einen Job, aber das gibt es ja in vielen anderen Berufssparten auch, wo er halt einfach eine lange Zeit eben nicht zu Hause ist. Und es ist halt dann nicht so einfach. Und dann begibt er sich auch noch in Gefahr, weil Piraten oder Schlachten oder Ken und was jetzt weiß ich, da gibt es ja alles Mögliche. Und ja, aber es ist auch nicht so einfach. Aber ich meine, das ist nicht anders wie heute, keine Ahnung, eine Frau oder ein Mann von einem von einem Feuerwehrmitarbeiter oder Polizisten oder, also es gibt ja genug Gruppen oder auch hier Öl, auf dem Öl. wie sagt man, wie heißt das? Ölplattform, wo du auch richtig Bohrinsel, wo du halt ganz oft auch über Monate hinweg einfach nicht da bist oder so. Es gibt ja alles, ja. Lass mich mal kurz scrollen, wie es denn da finanziell aussieht. Also, Wentworth hat 25.000 Pfund. Der hat doppelt und ein halbes so viel wie Darcy. Ich bin ja geplättet. Also Wentworth hat, ach nee, entschuldige, gar nicht, stimmt nicht. Das ist sein Gesamtvermögen. Ich hatte gedacht, das ist, was er im Jahr hat. Also Wentworths Gesamtvermögen 25.000 Pfund, das wären 2.500.000 ungefähr. Ja, kann man noch mit leben, oder?
Ja, kann man mit leben.
Ach ja, guck, und vor der Ehe hatten beide gemeinsam 28.300 Pfund. Das heißt, sie hatte 2, 5, 6, 7, 8, 3.300 Pfund Mitgift, die sie mitgebracht hat in die Ehe. Naja, gut, aber ich meine, mit 2,5 Millionen kann man doch gut leben. Und Sir Walter Elliot hat auch nur ein Gesamtvermögen von 10.000 Pfund. Das heißt, er hat nur die Hälfte von dem, ach, weniger als die Hälfte von dem, was Wentworth hat. Da hat sich Anne ja wirklich gut verheiratet. Das sind ungefähr Millionen. Und das muss geteilt werden durch alle Töchter. Also nicht nur durch alle drei Töchter. Nicht nur Anne alleine, ja. Kein Wunder, dass sie dann auch nur 3.300 hat. Ich guck mal gerade Emma, weil wir ja drüber gesprochen hatten. Ja. Ist, glaube ich, die reicheste von allen, genau. Emma Woodhouse Erbe, das sie mal bekommt. 30.000 Pfund. Fast 3 Millionen.
Krass.
Aber wie viel Mr. Knightley verdient, steht hier nicht. Bei Emma ist nur Emma aufgeführt und Mrs. und Miss Bates, weil sie die ja sowieso gar keine Kohle haben, die haben nur 100 Pfund als Gesamtvermögen. Oh Gott.
Und wie viel wäre das heute?
$9.862. Also knapp 10.000 Euro. Ja.
Ja.
Naja.
Da war ich unter einer Mrs. Bates, also.
Ja, ja, ich denke auch. Ich meine, aber die beiden, ich überlege gerade, wie war das denn im Buch? Haben die nicht auch genäht nebenbei? Ich glaube,
ja,
oder?
Irgendwie sowas.
Ja, 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 um sich ein bisschen ein kleines Taschengeld zu verdienen. Ansonsten waren sie ja auch abhängig quasi von milden Gaben sozusagen. Ja, 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 Emma hat da ja auch öfter mal was zu essen und so vorbeigebracht.
Genau.
Ja. Ja, Mensch. Ja gut, also mit Wentworth gut. Knightley, Daumen hoch. Wentworth, Daumen hoch. Können wir uns bitte jetzt nochmal über Sense and Sensibility unterhalten? Also wir haben ja...
Edward Ferrars. Was
ja, aber auch Colonel Brandon. Möchte ich auch nochmal drüber reden, weil
ja.
Here we got a military man. Das war so lustig, weil ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, auf Twitter irgendwo hatte ich darüber... Oder wo war das? Nee, weiß gar nicht mehr. Irgendwo hab ich drüber diskutiert gehabt und dann meinte jemand zu mir, oh, Colonel Brandon, das ist doch bestimmt super. Und ich so, warum denn das? Und er so, ja, Militär. Und ich so, hä? Sind Militärleute irgendwie besonders attraktiv? Ich meine, ja, sie tragen eine Uniform, da bin ich ja schon mal dabei. Aber ist es heutzutage so, haben Militärleute einen höheren Stellenwert als Zivilisten? Ich weiß es nicht.
Zumindest nicht hier in Deutschland.
Ja, ich war so ein bisschen so. Naja, also, dann gucken wir mal. Und zwar, wir haben John Dashwood, wobei der ja, also der hat ja, spielt ja keine aktive Rolle, das ist ja nur der Bruder der Dashwood-Geschwister. Also, Willoughby hat ein Gesamtvermögen von 3.100 Pfund. Das sind 305.000 ungefähr. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Aber erst, hier steht sein Einkommen nach der Ehe. Das heißt, nachdem er da seine reiche Frau geheiratet hat, oder was?
Ja.
Mrs. Dashwood und ihre Töchter haben ein Gesamteinkommen von 500 Pfund. Das ist natürlich bitter. Das ist zwar immer noch fünfmal so viel wie die Bates-Geschwister, aber ich meine, dafür sind die Dashwoods auch
eigentlich
vier. Vier. Also im Grunde genauso arm, im Grunde wie die Bates quasi. Das sind knapp $50.000. Und John, also der ja quasi das Erbe dann des Vaters angetreten hat, das ja ursprünglich auch zum Teil unter den Töchtern aufgeteilt werden sollte für eine Mitgift, der hat 6.000 Pfund. Also da hätte er ja doch ein bisschen was abgeben können an seine Schwestern, die ja dann nur 500 Pfund haben.
Hätte man, wenn er nicht so eine gierige Frau gehabt hätte, ne?
Ja,
Sowas doch irgendwie.
ja. Colonel Brandon ist am reichsten, war ja klar.
Ja.
Der hat 2000 Pfund im Jahr. Das ist im Verhältnis zu Sense and Sensibility und zu Emma natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber unter den ganzen Sense and Sensibility-Leuten, außer eben John, ist er quasi, also nicht der reicheste, stimmt gar nicht, John ist der reicheste. Und dann kommt Colonel Brandon. Das sind knapp 200.000 Dollar also das Gesamtvermögen. Da kann man, glaube ich, auch ganz gut mit leben. Das passt, finde ich, auch eher zu so einer Militärkarriere. Weil ich glaube, Militär wirst du nicht reich. Und dann haben wir noch Edward und Eleanor Ferrars nach der Heirat.
Ja.
Oh, das ist aber auch nicht so viel. 850 Pfund und knapp 80.000 Dollar. Das ist noch nicht mal doppelt so viel wie die Dashwoods vorher hatten. Die Dashwoods hatten vorher 500 Pfund, aber eben durch vier. Und jetzt, nachdem sie Eleanor und Edward geheiratet haben, haben sie 850 Pfund, aber eben durch zwei. Aber das ist natürlich auch deswegen, weil ja Edward quasi enterbt wurde.
Okay. Ja.
Ja, krass. Also was ist Geld wirklich ein Ding. Mich hätte ja noch interessiert, der steht ja gar nicht dabei. Wie viel denn Cousin John? War das John, ja, oder? Der, wie heißt er denn? Der eingeladen
die
hat,
die?
Genau.
Ja, aber was wissen wir denn über Edward Ferrars?
Also ganz ehrlich, die Tatsache, dass der sich halt nicht entscheiden kann, das wird mich schon wieder wahnsinnig machen. Und
stimmt,
der ist auch ist wirklich konfliktscheu. Das geht ja gar nicht. Wenn er sich gar nicht behaupten kann gegen seine Eltern. Oder, ja, also ich weiß nicht. Das sieht man doch auch in dieser ganzen heimlichen Verlobungsgeschichte. Also ganz ehrlich, nee. Ich meine, er erklärt das gut weg mit, ich war jung und dumm, aber, nee. Das wäre für mich tatsächlich an dem Punkt ein No-Go. Also ich weiß nicht, ob ich dem dann vertrauen könnte. Und die Tatsache, dass er sich halt einfach auch nicht wehren kann gegen seine Verlobte, gegen seine Eltern, gegen seine potenziellen Schwiegereltern, nee. Also der hat überhaupt kein Rückgrat.
Ich mag mich so gar nicht an diesen Charakter erinnern. Ja, er war mit Lucy Steele verlobt für Ewigkeiten geheim. Und die ist dann ja, jetzt hat er dann seinen Bruder geheiratet. Irgendwie sowas,
genau.
Ne?
Ja, also das Problem war, er hat sich halt, also ich meine, was man sagen kann, er war ein sehr ehrenwerter Charakter, denn er stand auch zu seiner Verlobung, obwohl er eigentlich gar nicht mehr in sie verliebt war. Und sie hat halt nur das Prestige gesehen und die Kohle. Und nachdem er dann enterbt war, ist sie quasi mit ihren Gefühlen dann rüber zu seinem Bruder, weil der war ja der potenzielle Erbe.
Genau.
Und das heißt, er war zumindest, und das war ja, dass er hat sich ja dann tatsächlich in Eleanor verliebt, aber diese Liebe war halt einfach hoffnungslos, weil er ja eigentlich schon verlobt war. Aber diese Verlobung war halt heimlich. Und die Tatsache, also ich bin hin und her gerissen, weil auf der einen Seite hat er sich standhaft und moralisch ehrenwert gezeigt, weil er gesagt hat, er steht weiterhin zu Lucy, obwohl er sie nicht mehr liebt. Aber gleichzeitig hat er mit Eleanor geflirtet. Und es ist ja auch ziemlich shady, weil das macht man nicht. Da spielt er quasi mit ihren Gefühlen, obwohl er weiß, dass da gar kein Potenzial drin steckt.
Ja, eigentlich, ja, wenn du es so sagst, ja. Das ist schon.
Ich meine,
cool.
Er erklärt das dann mit, er wollte sich eigentlich gar nicht mit in sie verlieben. Es war ja am Anfang nur eine Freundschaft und das ist dann quasi passiert. Also so hat er das erklärt. Aber ich meine, es klingt schon so ein bisschen nach Ausrede, oder? Bin ich das so harsch?
Ja, also wenn du es, ich hatte den wirklich jetzt nicht mehr so im Kopf, aber wenn du es, ja, wenn ich mir das überlege, ist es schon eigentlich ein bisschen später tanze auf zwei Bällen gleichzeitig und versucht da irgendwie, also ich meine, er hätte halt einfach dem ersten Moment, dass er dann realisiert hat, so okay, ich verliebe mich jetzt gerade in jemand anderes und das hätte ihn dazu bringen müssen, mal über seine Verlobung nachzudenken und die dann aufzulösen, aber ich meine, die löst er ja nicht selbst auf, die löst er ja auch, weil was den Job wechselt, weil er doch Pfarrer wird, irgendwie sowas.
Nee, der
bin
löst,
doch
Moment, der löst, nein, er löst die Beziehung gar nicht auf, sondern Lucy.
Ja, und die löst ihn, warum wird er enterbt? Weil er Pfarrer wird, anstatt irgendwie Anwalt, kann das sein, sowas?
Nein, weil er einfach komplett enterbt wurde, weil als bekannt wurde, dass er quasi verlobt ist, wurde er vor die Wahl gestellt, entweder löst er die Verlobung auf,
ja.
Und kann weiterhin die Kohle erben, auch wenn es natürlich weniger ist als das, was sein Bruder bekommt. Und da hat er gesagt, nein, Er ist quasi moralisch integer, er steht zu dieser Beziehung.
Ja.
Und dass er ja nicht mehr in sie verliebt ist, das weiß ja keiner. Also er steht zu dieser
Ja.
Beziehung. Und dann hat sie aber ihre Fell wegschwimmen sehen und hat gemerkt, ach scheiße,
Ja.
jetzt hat er kein Geld mehr. Und ich meine, dann kam ja Colonel Brandon zur Rettung, der gesagt hat, ein junges Paar, das sozusagen Romeo und Julia mäßig das so an ihrer Liebe festhält, das möchte ich unterstützen und hat ihm angeboten, den Job als Pfarrer in seiner Landpfarrei da.
Genau.
Aber da verdienst du ja auch einfach gar nichts. Und dann hat sie sich quasi, also dann hat Lucy sich schon da auf dem Land versauern sehen. Und deswegen hat sie sich dann an den Bruder rangemacht von Edward. Und ja, und hat ihn dann tatsächlich geheiratet. Und jetzt gab es nur noch den einen Sohn. Das heißt, die Mutter konnte dann den Sohn nicht enterben. Also sie hatte ja schon den zweiten enterbt, dann konnte sie den ersten jetzt nicht enterben. Was sie hätte machen können, das hat aber Austin so dann nicht gemacht. Sie hätte quasi ihre Gunst wieder zurücktransferieren können zu Edward. Aber das aber das war ja dann auch nicht, weil Edward war ja dann, hat ja dann Eleanor genommen. Das ist ja genauso schlimm wie, quasi wie Lucy, weil Eleanor hat ja auch keine Kohle und ist ja auch nicht aus dem höheren Stand, weißt du, so. Auf der anderen Seite, Eleanor ist doch die Schwester von John und damit ja eigentlich die Schwägerin von Johns Frau und das ist ja die Schwester von Edward. Also eigentlich
Okay.
sind die ja schon verwandt.
Ja, über mehrere durch Hochzeiten.
Ja, genau.
Ja, okay.
Also da könnte man noch nicht mal sich beschweren darüber, dass sie jetzt in die Familie kommt, weil sie ist eigentlich schon in der Familie.
Ja, gut, also
Ich weiß nicht.
ja.
Also ich tue mich schwer mit Edward Ferris. Ich glaube, das ist halt so dieses, ich war jung und dumm. Und ich glaube schon, aber was ich halt an ihm gut finde, ist diese moralische Integrität. Und dass er auch
Ja.
sagt, mir ist es auch egal, ob ich dann am Ende arm bin und aber ich stehe quasi zu meinem Wort.
Zu meiner Entscheidung, meiner damaligen Entscheidung.
Ja.
Ja, das ist wiederum, was du ihm hochhalten kannst, aber sonst, der ist mir etwas relativ blass in Erinnerung geblieben.
Total, total. Der ist aber tatsächlich, ich glaube, das ist eine der introvertiertesten Charaktere in Austens Werk. Vielleicht, wer vielleicht da noch genauso introvertiert ist, ist Fanny, finde ich. Die ist ja auch sehr, genau, Fanny Bryce, die ist auch sehr, sehr zurückhaltend.
Können wir über die Beziehung Edmund Bertram und Fanny Bryce
Können wir, aber ich
reden?
möchte noch einmal kurz über Colonel Brandon reden. Also nachdem wir jetzt Mr. Ferris quasi abgehakt
Ja.
haben und ich meine Willoughby, da brauchen wir nicht drüber reden, Willoughby ist quasi ein Wickham, ja. Wobei Willoughby.
Nochmal schlimmer, weil Wickham hat niemand geschwängert.
Ja, genau, erstens das und zweitens auf der einen Seite hat er, aber auf der anderen Seite, was ich Willoughby zumindest zugute halten kann, im Gegensatz zu Wickham, ist, dass
Ja.
Willoughby tatsächlich, glaube ich, wirklich echt verknallt war in Marianne. Aber das hat halt leider seinen moralischen Kompass nicht, ja, richtig in
Ja.
die richtige Richtung gesteuert. Naja, aber genau, aber Colonel Brandon wollte ich nochmal drauf eingehen und zwar, der ist ja wirklich. Also der ist ja eigentlich voll der Catch. Also eigentlich wollen alle Frauen Colonel Brandon, oder? Das ist doch, der ist doch perfekt. Der hat die Kohle, der ist unverheiratet. Aber ich glaube, haben die nicht im Buch drüber geschrieben, dass er irgendwie nach seiner Militärzeit doch total, total unattraktiv sei? Also so von wegen
Ja,
dunkler Teint und irgendwie schnell ergraut und so.
er geht nicht als attraktiv und er hat ja eine uneheliche Tochter,
Nein,
ne?
es ist nicht seine uneheliche Tochter, sondern das ist ja die Gerüchteküche. Die
Ja,
Gerüchteküche sagt, dass es
gell?
seine uneheliche Tochter ist. Stimmt ja gar nicht, sondern es ist quasi sein Mündel. Also er hat ein Mündel und die ist schwanger von Willoughby geworden und er kümmert sich jetzt quasi um das Mündel und die Tochter des Mündels und
Genau.
alle denken, es wäre sein Kind, aber dabei ist es Willoughbys
Ja,
Kind. So genau, so rum.
genau.
Ja, und er ist aber nö. Er ist eigentlich, also ich meine, gut, er ist jetzt nicht attraktiv, aber wie gesagt, er hat das Geld, er hat das Standing, er hat den Militärrang, er hat das Anwesen und der scheint ja so auch sehr guter Gesprächspartner zu sein. Zumindest wirkt er in
Ja.
Gesellschaft immer ganz, also belesen und auch nicht auf den Kopf gefallen und so. Und das ist so ein bisschen so dieses, was bringt mir jemand, der gut aussieht, wenn er dumm ist wie Brot? Ja, also dann, das ist so ein bisschen, so ein bisschen das habe ich das Gefühl. So wird einem Brandon auch so ein bisschen verkauft. Plus, am Ende, als er sich ja dann so um Marion kümmert,
Ja.
da merkt man ja auch, finde ich, dass er ist sehr loyal, er ist sehr treu und er ist aber auch sehr liebevoll. Und
Genau.
ich meine, wir haben drüber geredet, sie ist 19 erst, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, er zeigt schon eine Liebenswürdigkeit. Und die rechne ich ihm halt hoch an. Und ich glaube, das ist auch einer der Charaktere, die so mit am standfestesten ist, so von seinen moralischen Vorstellungen. Ich finde, er ist hochmoralisch, ja. Und das zeigt er auch in seinen Taten. Also der sagt nicht viel und redet da auch nicht viel drüber, aber ich finde, bei ihm sind tatsächlich die Taten, die sprechen. Ich könnte mir den auch vorstellen. Also, aber ich mochte ja Colonel Brandon sowieso schon immer. Und dass der Mann eine Uniform trägt, schadet auch nicht. Aber müsste mich entscheiden, also obwohl, ja doch, ich glaube, ich würde Brandon über Knightley nehmen.
Ja, ich nicht. Aber jetzt nicht, dass ich keinen Respekt für Brandon hätte, aber einfach irgendwie, der hat bei mir nicht so gezündet.
Ja, es tut mir leid, Alan Rickman hat halt einfach gewonnen. Das tut mir, auch wenn das natürlich nicht der Charakter ist, aber. Ja, du hattest gesagt, du möchtest einmal über Mansfield Park reden. Das ist ja so mein schwierigstes Buch bei Orson, das auch nach dem zweiten Mal lesen oder dritten Mal lesen leider nicht wirklich besser geworden ist, aber.
Ja, also ein Edmund Bertram ist eine einzige Red Flag, von dem man einfach nur schreiend davonlaufen kann. Ganz ehrlich, hängt mit der einen ab, findet dann irgendwann mal, oh Gott, die ist ja irgendwie ein bisschen hochnässig. Ja, was mache ich jetzt? Ich bin enttäuscht von der ganzen Welt und von den Frauen. Wird ein bisschen, schon was ein bisschen inselmäßig und dann so, ach ja, ich habe ja noch meine Cousine, die ist mir immer treu gewesen, die nehme ich jetzt einfach mal als Frau.
Aber es wird einem ja aber auch so verkauft. Ich meine, sie liebt ihn ja quasi schon immer. Und deswegen wird es einem ja als positiv verkauft. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr so in Erinnerung. Mansfield Park habe ich einfach verdrängt. Was war das nochmal genau mit Edmund? Der war doch eigentlich, der war zwar...
Ihr Cousin.
Das weiß ich. Das ist noch keine Red Flag in Orsons Welt, sage ich dazu nur. Nein, ich meinte, er hat sie quasi nett behandelt als einziger da im Haus.
Ja.
Aber er hat auch nicht wirklich zugestanden, oder? Habe ich nicht mehr so richtig in Erinnerung, wie das da so war.
Nein, er hat nicht wirklich zu ihr gestanden und er ist dann mit Lucy Crawford rumgehangen und hat dann irgendwann gemerkt.
Richtig, gemerkt, genau. Jetzt erinnere ich
Bruder,
mich.
Der Bruder war ja scheiße.
Ja.
War ja scheiße. Also er hat eine Affäre mit seiner verheirateten Schwester, also mit der Schwester von Edmund. Und da Lucy das dann nicht komplett verdammt hat, hat er die dann abgeschossen, weil die ja moralisch unkorrekt ist und quasi mit ihrem Bruder hätte brechen sollen. Und dann ist er halt so, ich bin so enttäuscht von allen Frauen dieser Welt. Aber Fanny war doch schon immer zu mir gestanden. Da hat einfach Fanny war ein Resteposten für ihn.
Ja, nein, Fanny wird doch als, pass auf, hier wird, das ist eigentlich ein klassisches, eine klassische Moral Tale, also eine klassische Geschichte, eine klassische moralische Geschichte, wo Fanny wird dafür belohnt, es ist nicht Resterampe, sondern Fanny wird dafür belohnt, dass sie moralisch so integer ist. Das heißt, da wird quasi die Tatsache, dass sie ihr Leben lang sich an ihren quasi moralischen Code gehalten hat und dafür einfach ganz viel auch gelitten hat und bestraft wurde in ihrem Leben, das wird jetzt quasi belohnt. Das heißt, es will einem ja eigentlich suggeriert werden, wenn du gut bist und dich als gutes Mädchen verhältst und quasi moralisch immer integer
und dich immer von allen Leuten fertig machen
lässt. Aber das ist halt damals, in der damaligen Zeit war das halt so, dass Frauen halt nichts zu sagen hatten. Aber dann wirst du belohnt, nämlich mit der Ehe. Diese ganze Vorstellung ist halt natürlich sowas von veraltet und die Tatsache, aber da ist es nicht so nach dem Motto, wen nehme ich denn jetzt, wer ist denn noch übrig, sondern er merkt ja dann, er hat ja so diesen Aha-Moment, weil ja die für ihn wichtigste Charaktereigenschaft, Integrität und moralische Richtigkeit darstellt, ist es genau Fanny, die er dann plötzlich sieht und sagt, Mensch, wie konnte ich so blind sein? Und weißt du, und das ist die Person, die schon immer da war und ich bin der Idiot, der so blind gewesen ist, aber sie ist quasi das Paradebeispiel für das, was ich auch charakterlich einfach will. Aber ich wollte überhaupt gar keine Verteidigungsrede auf Mansfield Park halten, weil auch ich habe damit echt Probleme. Also aus der heutigen Sicht, du hast schon recht, geht es halt einfach gar nicht. Und vor allen Dingen, ganz ehrlich, auch diese ganze, er lässt sich da irgendwie bezirzen.
Ja.
Von, wie heißt
Lucy
sie?
Lucy Crawford,
genau. Er lässt
oder
sich da bezirzen.
Mary Crawford, genau.
Er lässt sich da bezirzen von der lieben Frau Crawford. Aber da wird auch im Buch deutlich gemacht, auch er steht halt auch voll darauf, wie sie aussieht. Also er fliegt total auf ihr Aussehen. Und also so dieses Oberflächliche auch und so. Und merkt ja dann erst später, dass sie halt aber moralisch nicht passt.
Obwohl ich ja da eigentlich finde, sie ist moralisch nicht mal so verwerflich, weil sie hält ja auch zu Fanny zu oft sehr, es ist ja eigentlich auch voll nett zu Fanny und so weiter und so fort und integriert sie da auch in die Gesellschaft, während alle anderen sie ja immer links liegen lassen. Ich meine, sie kann ja nichts dafür, dass ihr Bruder fremdgegangen ist. Also
Naja, aber die Tatsache, dass sie sich von ihrem Bruder dann nicht lossagt, das zeigt ja einfach, dass sie einfach einen etwas schiefen moralischen, ja, Code hat. Und ja, also es ist halt dieses, es
aber
läuft halt alles auf dieses Moralische
würdest du dich
hinaus.
von deinem Geschwistern, deinen Kontakt mit deinem Geschwister brechen, weil er fremdgegangen ist?
Nein, aber weißt du, aber das hat ja heutzutage, ist das, wie gesagt, heutzutage hat man komplett andere Werte.
Gehören zwei zum Fremdgehen. Also ich meine, da ist auch jemand mit ihm
Zum
fremdgegangen,
einen
also
das,
vorher
aber
gesehen.
tatsächlich ist es hier aber tatsächlich, also wie stark ist man quasi, wie stark ist einem ein moralisches Verhalten? Und offensichtlich ist ja das, wonach Bertram also
Ja,
absolut
Edmund.
lebt. Aber
Ja.
interessanterweise ist es ja auch so, ich finde, es hat schon leicht also heuchlerische Züge, weil er
Ja.
verlangt quasi die absolute perfekte Moral von seiner zukünftigen Frau. Aber er
Ja.
selbst hat sie ja im Grunde auch nicht. Ich meine, am Ende zeigt er sich als moralisch integer, weil er sich ja dann lossagt
Ja.
von der Frau Crawford. Aber das ganze Spielchen davor, wie das gelaufen ist, ich finde, das zeigt ja eigentlich auch, dass er nicht der perfekte moralische Mann ist, als der er sich sieht. Ja, aber von der Frau dann also ein Ideal erwarten. Das ist auch,
Ah,
weißt du?
Doppelmoral.
Ja, total. Also ja, es ist, also Menschenpack, es ist schwierig. Ich tue mich da wirklich schwer mit. Ach, ja.
Also das, den würde ich glaube, den würde ich irgendwie,
Nee.
keine Ahnung,
Nee. Aber ich
Kaffee
wäre halt
übers
vorher auch
Gesicht
gar nicht in der
schütten.
Lage gewesen, die Klappe zu halten. Also Fanny war ja
Ja.
so. Übrigens, reich sind sie auch nicht. Ich hatte ja dann gedacht, dass Edmund wenigstens ein bisschen Kohle hat, weil, aber ist der enterbt worden? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Nee, das nicht, aber er ist ja irgendwie die erste, ist der zweite, der dritte in der Familie, er kriegt
Ja,
sogar
auf jeden Fall
verdammt so
kriegt nicht
viel.
das Haupterbe, aber ich dachte, er kriegt wenigstens ein bisschen was. Aber hier steht jetzt in meiner Tabelle, Edmund und Fanny haben ein gemeinsames Einkommen nach der Ehe von 700 Pfund. Das sind gerade mal $70.000 im Jahr. Das ist nix.
Ja, ist ja auch
Das ist weniger, als, warte mal, das ist weniger als Edward und Eleanor Ferrars haben. Die haben 850 Pfund zusammen.
Ist ja auch ein kleiner Pfarrer auf dem Land.
Was war denn Edmund nochmal von einem Beruf? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Ja, der ist Pfarrer.
Ach, der ist
Der
auch
wird
Pfarrer.
Pfarrer.
Ach ja,
Ja,
natürlich sind die
der
alle
wird
Pfarrer,
Pfarrer.
klar. Okay.
Ja,
Na, passt ja
ja.
auch zur moralischen Integrität.
Ja, genau. Ach Gott,
Ja,
schrecklich.
Mensch. Ja, also
Wär direkt weg.
Titan Prejudice, Sense and Sensibility, Mansfield Park, Emma Persuasion haben wir alles durch. Und Northanger Abbey haben wir kurz mal angesprochen.
Ja, was ist.
Catherine
Catherine.
Morland hat 3000 Pfund als
Ja.
Mitgift. Das ist doch eigentlich ganz ordentlich. Dafür, dass die so viele Geschwister hat, da hat der
Ich wollte
Papa doch
gerade
ganz
sagen.
gut verdient. Ja.
Ja. Und denkst du, würdest du nie auf ein zweites Date bitten?
Ich kann Tilney so schlecht einschätzen, weil bei ihm habe ich immer das Gefühl, der handelt irgendwie so mit jugendlichem Überschwang. Der ist so
Ja.
verliebt einfach. Ich finde Tilney und Catherine sind so, also vielleicht, ich müsste es nochmal lesen. Ist ja schon wieder so lange her, dass ich müsste es
Ja.
echt nochmal lesen. Aber ich habe sie quasi die ganze Zeit so im Kopf als das junge, verliebte Paar, also wirklich jung und dumm und überschwänglich und ja, so irgendwie. Und ja, aber ich habe es tatsächlich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Wie sieht's denn mit dir aus? Fändest du, was sagst du zu Mr. Tilney? Hopp oder
Also
top?
ich
Nee,
kenne halt
hopp oder top ist beides positiv. Hopp oder flop, wollte ich sagen. Top oder flop.
also ich den Buch Tilney mag ich mich tatsächlich auch kaum erinnern, aber der Film Tilney, der war mir schon sehr sympathisch. Er kennt sich mit Stoffen aus.
Ja, aber da war es ja tatsächlich so, ich finde in der Adaption, die 2000-Episode-Adaption war das, gell? Da fand ich auch, da wirkte er halt doch sehr jugendlich, überschwänglich. Der war halt wirklich so in dieser Verliebtheitsphase. Die sind ja auch irgendwie, sie hat ihn in den Busch gezogen, sie haben geknutscht irgendwie unterm, wie heißt es, nicht Paravor, wie heißt denn das? Pagode? Ja, oder? Wo die
Ja.
Pflanzen so in einem Tor so über den Weg wachsen. Genau,
Ja,
also da
genau.
haben sie irgendwie geknutscht und so heimlich und sie ist ja auch so ein bisschen so, am Anfang wird es ja auch gezeigt, so ein bisschen den Kopf in den Wolken und in den Büchern immer drinne. Und
Genau. Sie ist ja auch eine Parodie letztendlich, ne? Also,
genau.
Sie ist ja auch überzeichnet, das Charakter.
Ja, und dieses ganze Schauerelement, das kannst du eigentlich ja. Da kommt ein bisschen Ernsthaftigkeit rein. Aber so insgesamt sind die beiden für mich so das Paradebeispiel für ein verliebtes, stürmisches, aber vielleicht nicht so rational planendes Pärchen.
Ja, das würde mal gucken, ob das längerfristig funktionieren würde. Ich würde es tatsächlich in Zweifel ziehen. Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig wird.
Ja, also ich glaube, man lässt sich ja zu damaligen Zeitpunkt nicht scheiden, aber bei denen könnte ich mir auch vorstellen, dass es nach einigen Jahren dann einfach irgendwie schell wird. Aber dann vermute ich, dass beide einfach ein jeweils ihr eigenes Leben sozusagen nebeneinander herleben. Das kann man ja dann zu dem Zeitpunkt ganz gut, weil sie hat ja ihren Bereich und ihr Haus und kann irgendwie, keine Ahnung, Briefe schreiben und Teepartys geben und irgendwie Musik am Klavier spielen und was auch immer. Also was man halt so macht und vielleicht dann alle klar das Haus verwalten und so und die Pächter besuchen und sowas. Also Aufgaben sind genug da. Und er hat eben irgendwie seine geschäftlichen Angelegenheiten und ist da in seinem Büro, der ist unterwegs oder was auch immer. Also man kann da, glaube ich, ganz gut. Und dann ist das Haus ja auch groß. Also man kann da theoretisch auch räumlich gut getrennt voneinander leben, im Westflügel und im Ostflügel. Wäre ja nicht das erste Mal. Ich meine, wir sehen es ja jetzt bei Königsdorf dauernd, die ganze Zeit über. Also, ja.
Ja.
Auch heute noch. Aber ich meine, gut, jetzt ist ein Königshaus nicht unbedingt 0815 für jedermann. Ja, also grundsätzlich, glaube ich, ist die Antwort, was wäre, wenn ein Darcy, ein Knightley, ein Bingley und so weiter in unsere heutige Zeit reisen würden, ist grundsätzlich, glaube ich, die Antwort, es gibt eine Handvoll von Männern, die wir heute quasi unbedenklich nehmen würden, aber im Grunde sind das doch Charaktere, die sehr ihrer Zeit und den moralischen Vorstellungen und den gesellschaftlichen Vorstellungen ihrer Zeit verhaftet sind und die kann man halt nicht rauslösen. Das ist dann ganz, ganz schwierig, sich zu überlegen, wie die reagieren würden. Und wenn wir dann nach den Charaktereigenschaften gehen, und das haben wir jetzt zum Beispiel bei Darcy auch gemacht oder bei Bingley, dann tendieren wir doch eher zu eigentlich den Figuren, die eben nicht die großen Ostenhelden sind. Also ich meine, hast du schon mal irgendjemandem im Fernsehen sagen gehört, jede Frau möchte Mr. Knightley? Also ich nicht. Jede Frau möchte Mr. Darcy, vielleicht noch ein Mr. Bingley, aber von Knightley oder aber von Wentworth oder so. Oder ich habe noch, hast du schon mal jemand sagen hören, jede Frau möchte ein Bertram? Also nee. Das ist deswegen, ich weiß nicht. Das ist halt, weil natürlich klar, Stolz und Vorurteil so populär und so ein großer Erfolg geworden.
Ich wollte gerade sagen, weil die meisten Leute, die sich nicht weiter mit dem Werk von Ost auseinandersetzen, halt einfach nur Stolz und Vorurteil kennen und das ein geflügeltes Wort ist.
Ja, und ich meine, jetzt haben die verschiedenen Adaptionen natürlich auch dazu beigetragen, dass es eine gewisse Popularität halt natürlich auch erreicht hat, gerade auch in unserer Generation, denn wir können ja alle die Colin Firth-Verfilmung nicht abstreifen. Und wer die Colin Firth-Verfilmung nicht gesehen hat, der hat übrigens jetzt 20-jähriges Jubiläum jetzt gerade, hat die Persuasion, die Pride and Prejudice-Verfilmung mit Keira Knightley und
Matthew McFadden.
Dankeschön, gesehen. Und und die ist ja doch sehr schmachtig, zumindest was die Liebesgeschichte angeht. Und ja, naja, also das heißt, da guckt man, glaube ich, eher auf die Schauspieler als dann wirklich auf den Charakter. Wenn man wirklich nach dem geht, was im Buch steht, da wären, glaube ich, einige dabei, die sagen würden, also nee, sorry, aber nicht mit mir.
Ist verständlich, ja.
Ja, Mensch. Ja, ich weiß gar nicht, ob das, jetzt haben wir ganz, ganz viel einfach nur ein bisschen gesabbelt, aber ist doch auch okay, oder? Können wir mit leben.
Genau. Wir haben euch hoffentlich gut unterhalten.
Ja, und lasst uns doch mal wissen, also würdet ihr einen Mr. Darcy nehmen?
Ja.
Oder wen würdet ihr denn wählen? Und warum? Und ja, also spannend. Das finde ich tatsächlich sehr spannend. Ja, gut.
Ja.
Sehr schön. Liebe Lara, das war quasi unsere Zeitreise-Folge. Also mehr oder minder. Und genau, wir haben ja gesagt, April ist eben der Zeitreisemonat bei uns im Podcast-Netzwerk, was bedeutet, dass auch alle anderen oder die meisten unserer Podcasts, die meisten der anderen Podcasts im Netzwerk eben einen Podcast genau zu diesem Thema macht und jeder geht dieses Thema auf seine eigene Art und Weise an. Und da gibt es zum Beispiel, nur mal um ein bisschen zu teasern, vielleicht ist das eine oder andere für euch dabei, was ganz spannend ist. Da gibt es zum Beispiel Ja, zum Beispiel bei den Männern, die auf Videos starren, die machen schlechte Zeitreisefilme. Gut, passt ja auch ein bisschen zu dem Podcast. Dann haben wir fantastische Antike, die machen zum Beispiel Zeitreise und alternative Geschichte. Dann haben wir Zimmerlautstärke, die machen eine musikalische Zeitreise. Wohin sie da reisen, weiß ich noch nicht, aber es ist ja ein Musikpodcast im weitesten Sinne. Dann haben wir den Frankfurter Kranz, den ich ja mit Eva zusammen mache. Wir machen quasi zwei Zeitreisen anhand von zwei Serien, die gerade rausgekommen sind. Nämlich einmal in die Niederlande der 2000er mit der Serie Maxima über das heute aktuelle niederländische Königspaar und einmal nach Norwegen in die 60er über das heute aktuelle norwegische Königspaar. Dann haben wir zum Beispiel auch noch den Videogamecast, der wird über Chrono Trigger sprechen und Comic Klatsch macht was über Zeitreise-Comics. Also ja, ihr seht, jeder geht so ein bisschen die Geschichte auf seine eigene Art und Weise an und es ist auch noch eine ganze Reihe von anderen Podcasts im Netzwerk, die bei denen zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht ganz klar war, was sie jetzt genau machen. Deswegen habe ich euch jetzt erstmal nur die genannt, von denen definitiv auch klar war, was sie denn machen und dass sie dabei sind. Und ich würde euch empfehlen, einfach mal auf die Homepage zu gehen vom DBPDW und da könnt ihr dann genau sehen, wer was wie macht und könnt euch weiterklicken. Und ansonsten, ja, gerne Feedback an uns oder an DBPDW und wir hören uns dann zur nächsten Folge, nicht wahr?
Genau. Wie bald
Wunderbar.
erscheinen wird.
Bis
Okay.
denn. Tschüss.
Tschüss.